Guten Morgen miteinander. Es ist schon lange her, dass ich wieder mal da vorne war. Also lange her, seit dem letzten Mal. Nelly, meine Frau und ich haben eine Reise gemacht, weit fort. Und jetzt bin ich wieder da. Und dann ist das gekommen mit meiner Mutti. Und wir haben irgendwann mal angefangen mit dieser Ezra im Heiligtumserie. Und ich habe jetzt wirklich nicht von euch erwartet, dass ihr noch genau wisst, wo wir verblieben sind. Ja, wir selber mal auch müssen bewusst machen, wo wir eigentlich sind. Und darum möchte ich kurz zurückschauen, was bisher geschah beim Ezra. Es ist auch eine Geschichte von Ezra und Nehemiah, wo sie die Stadt und den Tempel von Jerusalem wieder aufbauen. Nach 70 Jahren in Babylonien, das Volk ist deportiert worden, ist jetzt zurückgekommen. Und wir haben vor allem drei Männer lernen kennen, der Zerubabel. Wir haben gesagt, keine Fremdwörter im Gottesdienst. Außer Hebräisch. Also Zerubabel ist ein Name von einem Mann. Der hat vor allem den Opferdienst und den Tempel wieder aufgebaut. Der Ezra ist, wenn ihr so wollt, die Hauptfigur, die Gemeinschaft vom Volk Israel und die Tora, also die damalige Bibellesungen wieder eingeführt hat, und der Nehemiah, der die Stadtmauer aufgebaut hat. Also das ist die grosse Story und was wir, Geschichte, und was wir im Speziellen angeschaut haben, so Kernaussagen, wenn Gott dein Leben wieder aufbauen will, dann fährt er bei der Anbetung an. Sie haben also nicht zuerst den Tempel Mauer aufbauen, sondern den Opferdienst. Also das war so eine Kernaussage, oder? Andere, wir lernen aus der Anbetung, dass eben die Schrift und die Liebe zu Gott, die Liebe zu Gott und die Liebe zu dem, was er sagt, zusammengehört. Oder die letzte Predigt war, bei den Generationen lernen wir, dass auch die zusammengehören. Bei der Tempeleinweihung war der Jubel der Jüngeren, die mitgebaut haben, aber auch das Grennen der Älteren, die noch den alten Tempel im Hinterkopf hatten, ein Tempel mit der Feuersäule und mit der Gegenwart von Gott im Allerheiligsten. Und wir sind nicht sicher, gemäß der Bibel, ob bei der zweiten Einweihung vom Tempel die Herrlichkeit von Gott und seine Gegenwart immer noch so liebhaftig war. Also wenn man den Vorhang beim Allerheiligsten hat aufgetan und ein bisschen reingeläuselt hat, das ist eine offene Frage, was hat man gesehen? Darum haben die Eltern gerannt, wahrscheinlich. Und heute möchte ich auf etwas eingehen, wo ich mit Anbetung und Widerstand benannt habe. Anbetung und Widerstand. Also wir kommen noch ein bisschen zurück. Vor dem Aufbau, vor der Vollendung des Tempels, hat es Widerstand gegeben. Und zwar lesen wir Ezra 4, 1 bis 5. Ich lese jetzt aus dem Ezra-Buch. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel aufbauen wollten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den sieben Oberhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und haben ihm geopfert seit der Zeit Ashtahots, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen von Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen für den Herrn, den Gott Israels, bauen, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da machte das Volk des Landes und das Volk von Juda sie mutlos und schreckten sie vom Bauen ab. Und sie denkten Ratgeber gegen sie und verhinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Also das waren die Verse aus dem 4. Kapitel vom Ezra. Was machen wir, wenn wir in unserem Leben als Christen Opposition erleben? Das ist eigentlich die Frage. Und wir merken, dass auch der Nehemiah beim Aufbau der Mauern Opposition erlebt hat. Dann ist es auch darum gegangen, dass sie in einer Hand die Waffe haben, das Schwert, und in der anderen die Mauern kauen. Also die Fürbitte und der Aufbau der Gemeinde geht miteinander. Aber auch der Ezra hat Opposition erlebt, weil er gemerkt hat, dass die Schriftlesungen etwas auslösen und sie plötzlich merken, wir leben ja gar nicht so, wie es in dieser Schrift steht. Also, 4 Punkte habe ich so herauskristallisiert, wenn du Widerstände erlebst. Zuerst unterscheid mal die Geister. Vielleicht hast du auch gemerkt, du willst anbeten und irgendetwas kommt in die Quere. Das Leben ist wie kreativ im uns Ablenken vom Zentralen. Du hast also geplant, ich will jetzt am Montag mal eine Stunde einfach Zeit nehmen für das Gebet. Und da kommt sicher etwas zwischen. Und nicht alles, was so zwischen kommt, ist einfach vom Bösen. Von dem Widersacher. Sondern es gibt auch Sachen, ganz natürliche, Hunger und Durst, Terminkalender, die uns manchmal in die Quere kommen. Sind es wirklich Widersacher? Das ist die erste Frage, die du stellen musst. Weil das Wort Widersacher ist nicht immer eindeutig zuzuordnen am Teufel oder dem Satan oder dem grossen Widersacher. Es gibt manchmal einfach auch Menschen, die dir in die Quere kommen. Oder manchmal ist es dein eigene Mutlosigkeit, Kraftlosigkeit, die eigene, wenn ich das so darf sagen, Missstimmung, die dich einfach vom Zentralen abhält. Ich habe gar keine Lust. Und manchmal gilt es, diese Lustlosigkeit zu überwinden, weil wir ja nicht nach dem Lustprinzip leben. Ich habe das mal erlebt im Team-Weekend. Da hat das Teammitglied so starke Schmerzen bekommen, dass es heim musste. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, ist wirklich, jetzt haben wir einen Angriff von Gott erlebt. Einen Angriff von Teufel erlebt, wo das Team von Gott will schwächen, will durcheinander bringen. Aber eine Woche später habe ich das nochmal so ein bisschen reflektiert und gemerkt, vielleicht war es so Bewahrung gewesen. Bewahrung von Gott. Gott hat uns von etwas bewahren, weil ein Teammitglied vielleicht nicht parat war, dort mitzuziehen. Also sind wir dort weise und sensibel. Ist es vom Herr oder ist es nicht vom Herr? Es gibt verschiedene Widerstände, meine Antipathie, meine Gedanken. Oder ist es wirklich ein Hinweis vom Heiligen Geist? Darum sollen wir alles prüfen und das Gute behalten. Der Paulus gibt uns auch verschiedene Handhabungen, wie wir prüfen können. Zum Beispiel ein Geist, der von Gott kommt, sagt er im 1. Korinther 12, kann den Namen von Jesus nicht verfluchen. Also so Basics zum Prüfen hat uns Gott mit auf den Weg gegeben. Jetzt im konkreten Beispiel wegen Ezra. Die Widersacher, die zu Ezra kamen, zum Zerubabel, das waren die gewesen, Volksgruppen, die vor 70 Jahren nicht nach Babylonien gingen, sondern sie sind dort geblieben und haben quasi als Volk, als übrig gebliebenes Volk von Gott, auch auf eine Art und Weise den Jahwe anbetet. Aber sie waren schon nicht im Kern vom Volk von Gott. Sie sind dort geblieben und haben vielleicht noch Verwandtschaftslinien gehabt zum Volk von Gott. Aber für den Ezra und für den Zerubabel waren das die Widersacher. Aber das sind jetzt alles hypothetische Mutmaßungen. Manchmal merken wir, es ist eben nicht klar definierbar, von wo das der Geist kommt. Das Zweite gilt es aber nachher, die Strategie vom Feind zu entlarven. Ich bin also bis noch bei diesem Team-Treffen. Ich bin zurückgefahren wieder zum Team in diesem Wochenende. Und unterwegs sind mir drei Sachen in den Sinn gekommen, die uns der Teufel immer wieder ein Bein stellen will oder uns verführen oder was auch immer. Das ist vielleicht so ein Allgemeinplatz, aber es ist gut, wenn man es vielleicht wieder mal hört. Satan will die Christen, denen, die zu Jesus gehören, Angst einflößen, will sie blenden, dass sie nämlich meinen, er sei stärker. Und dass sie keine Hoffnungen mehr haben und dass sie mutlos werden. Also Mutlosigkeit einflößen ist sein Lieblings-To-Do-Liste. Weil eigentlich wissen wir ja, wer regiert. Wir wissen, wer am Schluss vor der Zeit wird gewinnen. Und doch kippen wir immer wieder und denken, der Teufel hat mehr Macht. Das Böse grassiert in dieser Welt. Nelly und ich waren ja in Thailand. Und auch gerade der Geisterglaube ist so omnipräsent. Das kann einem fast ein bisschen, das nimmt einem manchmal fast ein bisschen der Boden unter den Füßen weg. Dann habe ich auch wieder müssen, ein paar Lobpreisstücke hören. Und ich habe gemerkt, ja, in was für eine Angst die Menschen eben auch leben. Also, alle, die auf Thailand in die Vision wollen, würde ich auf jeden Fall unterstützen. Einfach, um ihnen Hoffnung zu bringen. Um ihnen eine Lösung zu bringen gegen die omnipräsente Angst. Also, das ist das, was der Widersacher uns einflößen will, Angst. Dass nämlich Gott nicht alle Macht hat. Zweitens, er versucht, den Christen Hindernisse in den Weg zu legen. Ja, er versucht sie wirklich auf dem Velo, wo sie fahren, Stecken in die Speicher zu tun, dass sie aufhören mit dem Verbreiten vom Reich von Gott, dass sie selbst zufrieden werden oder dass Streit entsteht, dass irgendetwas passiert, wo die Stosskraft, die Jesus braucht ja das Bild vom Senfkorn, wo plötzlich aus einem kleinen Samen wächst und einfach nicht aufzuhalten ist. Satan will das aufhalten. Und das Dritte, was er manchmal machen will, ist mir eben näher im Auto in den Sinn gekommen. Er will uns in Bereichen erfolgreich machen im Leben, wo eigentlich gar nichts mit dem Christentum zu tun haben oder mit dem Reich von Gott. Dann habe ich vielleicht ein Hobby, das so wichtig wird und wo ich sogar noch gut drin werde. Meisterschaften könnte bestreiten. Aber im Prinzip hat es nichts zu tun mit dem Reich von Gott. Ich sage nicht, wir sollen keine guten Hobby haben, aber gib auch deine Freizeit oder alle deine Fähigkeiten in die Hand von Gott und er kann etwas daraus machen. Also, wenn du Oppositionen erlebst, entlarvt die Strategie vom Feind. Bei unserer Geschichte im Esra haben sie dann zurück zum Kyros von Babylonien einen Brief geschrieben und wieder um die Beglaubigung von ihm beten. Also es war eine Autoritätsfrage, in welchem Namen baut ihr eigentlich den Tempel auf? Das wollten sie wissen und das haben sie dann auch noch klären. Und dann haben sie wieder Mut bekommen und haben den Tempel fertig aufgebaut. In unserem Kontext könnte das heissen, dass wir uns überlegen, was für eine Autorität haben wir bekommen, wie es im Kolosser 1,13 heisst. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Das ist ein Herrschaftswechsel. Das ist wie in der Vergangenheit und eine Gegenwart. Ja, ich habe ein Leben gehabt, sagst du vielleicht im Widersacher. Du erinnerst ihn quasi an Gottes Geschichte mit dir. Es hat eine Zeit gegeben, in der ich dieser Macht vor Finsternis war. Aber das ist jetzt die Vergangenheit. Ich bin jetzt raus errettet worden in ein neues Bewusstsein, in eine neue Identität hinein, ins Reich von seinem geliebten Sohn. Das ist das Zweite, wenn du Opposition erlebst. Und das Dritte, bist Teil von dieser guten Frucht. Der Zerubbabel und seine Leute, Jeschua und das ganze Baukomitee und alle Helfer und Helferinnen haben also den Tempel wieder aufgebaut und vollendet. Und wir wissen, dass wir heute im Neuen Testament ein Tempel sind vom Heiligen Geist. Also du als Mann und als Frau, als Einzelne, aber auch wir als Gemeinde. Amen. Wir sind ein Tempel vom Heiligen Geist. Und als Gemeinschaft bilden wir so den neuen Tempel von Gott. Und ja, wir erleben Opposition. Wie ihr gehört habt von Willi, meine Mami ist gestorben. Das ist auch so ein letzter Find. Der Tod. Sagt Paulus, das ist der letzte Find in unserem Leben. Aber auch der hat Jesus besiegt. Und wenn du Opposition erlebst, dann leb aus dieser Weisheit von oben. Und ich tue euch jetzt wieder mein Herz auf, die Linie ziehe ich durch, sodass eine Predigt auch immer wieder persönlich wird. Wir waren also im Flüger, ich sage jetzt nicht mehr woher, und der Heilige Geist hat am Abflugtag recht krass und direkt zu mir geredet, zu einem Bibelvers, wo hier steht, Jakobus 3, 17, und hat so gesagt, Phil, du hast jetzt Ferien, das wäre jetzt mal ein Vers zum Auswendiglernen. Und ich habe es also geschafft, in den vergangenen 3 Wochen, den Vers auswendig zu lernen. Das ist die Weisheit, die von oben kommt. Und wenn du Opposition erlebst, dann brauchst du die Weisheit von oben zum Unterscheiden und auch zum Entscheidungen treffen, zum Wörter aussprechen. Und die Weisheit von oben ist zuerst lauter. Ich stelle mir so einen lauter Brunnental vor, oder? Ich muss mit Bildern ein bisschen arbeiten, dass ich es nicht gerade vergessen. Wir sind dort in die Ferien und dann habe ich gesehen, die Wasserfälle. Und dann gibt es einen Bach vom Frieden. Sie ist also, die Weisheit ist lauter und friedfertig und gütig. Und sie lässt sich etwas sagen. Und dann habe ich Nelly immer gesagt, du, was kommt jetzt nach gütig? Sie lässt sich etwas sagen. Und plötzlich bin ich auf die Schliche gekommen vom Heiligen Geist. Eigentlich hätte er mir einfach sagen, viel, lass dir etwas mal sagen. Aber dass es nicht so direkt ist, hat er noch einen ganzen Vers gegeben. Ich habe immer wieder vergessen, was kommt nach Gütig. Nämlich, die Weisheit lässt sich etwas sagen. Also offen sein für Feedback. Nicht, dass ich nicht offen wäre, aber hey, für das Nelly ist das so eine riesen Entlastung, wenn ich mir etwas sagen lasse. Und dann mein Lieblingspart. Sie ist reich an Barmherzigkeit. Amen. Reich an Barmherzigkeit. Wow. Eine solche Weisheit will ich leben. Und die Wort von diesem Vers soll mein Leben verändern, prägen. Reich an Barmherzigkeit und an guten Früchten. Und dann haben wir so gute Früchte gegessen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. So Papaya-mässig jeden Morgen. Ananas natürlich frisch aufgeschnitten. Und so weiter und so fort. Gute Früchte. Und die sind nicht definiert. Das ist so ein Reichtum. Sag Gott präzise, was du an guten Früchten brauchst. Ich brauche morgen vom 4:00 bis 8:00 bis um 8:30 eine extra Portion an Unterscheidung. Ich brauche in einem Monat so Energie und so Kraft, Jesus, du weißt es. Ich brauche Superman-Kraft. Aber manchmal kommt er nicht gerade mit den Muskeln, sondern einfach mit Schwachheit, dass Gottes Kraft in dir zur Vollendung kommt. Unparteiisch und ohne Heuchelei. Gerade als Pastor, denke ich, ist es wichtig, dass man immer beide Seiten anlässt. Unparteiisch und ohne Heuchelei. Also, mit dieser Weisheit von oben kannst du Teil sein, von dieser guten Frucht, vom Aufbau vom Tempel. Und wir haben eine coole Folie entwickelt, wie dass du deine guten Früchte kannst eingeben. im Hinblick auf das nächste Jahr oder schon das Jahr, ich erlaube mir einfach, so ohne Heuchelei bin ich, die Liste durchzugeben. Vielleicht denkst du, wow, ich habe eine gute Frucht und ich will mal etwas experimentieren. Schreib einfach deinen Namen auf. Und nächsten Samstag ist auch Kreativ-Fend. Hier hat es auch noch ein paar Lücken. Und hier, in Absprache mit der Barbara, ich gebe einfach die Liste durch. Fühle dich frei. Und das ist eine riesige Chance, wenn du den Unterschied machen kannst. Bitte durchgeben. Also, wenn wir aktiv sind, wenn wir nicht so in der passiven Opferrolle verharren, dann kann Gott uns steuern. Und dann können wir die gute Frucht, die er durch dein Leben will, wachsen will, kann die zum Ausdruck kommen. Und das Vierte und das Letzte, wenn du Position erlebst, lebe von dieser Schönheit her. Wir haben am Donnerstag eine weltbewegende Bezirksversammlung mit noch so viele Teilnehmer wie nie. Und die Finanzen sind so gut wie selten. Also, und dann haben wir das Visual Team, das sich vorgestellt hat. An jeder Bezirksversammlung wird sich jetzt ein Team vorstellen. Und ihnen ist die Schönheit auch wichtig. Und dann bin ich, da hatte ich dann meine Ferien abgeschlossen, am Schluss von meiner Ferien zu einem von unseren Söhnen, also Ramon, auf Signal und er hat gesagt, hey, kommen wir mit uns in Gottesdienst am Abend. Sind wir also in die Fimi Langnau am Abend. Und dann hat plötzlich auf einmal von einer Offenbarung vom Thronsaal. Dann habe ich gemerkt, ja, merci, das ist etwas für Esra-Predigt. Hat es Klick gemacht, endlich. Die Hoffnung der Propheten, von Jesaja, Hosea, war immer, dass wir einen Ort schaffen, wo alle Völker kommen können und anbeten können. Das war immer ihre Vision. Ein zukünftiges messianisches Reich. Gottes Gegenwart in einem neuen Tempel. Gottes Königreich über die ganzen Nationen, das war das Versprechen am Abraham. Ich will dich segnen, sagt Gott am Abraham, und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Sie haben gelesen, und das werde ich jetzt hier am Schluss zitieren, von dem Thronsaal Offenbarung 4. Es ist wie eine Tür, die aufgeht und wir langsam etwas sehen, von dem, was mal wird sein. Gleich vor dem Thron, steht der Vers 6 bis 9, war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie ein Glas, wie Kristall. Unmittelbar vor dem Thron, sieht der Johannes vor Offenbarung, herum standen vier mächtige Wesen, die überall mit Augen bedeckt waren. Die ersten dieser Gestalt sah aus wie ein Löwe, die zweite Gestalt wie ein Stier, die dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und die vierte gleich einem fliegenden Adler. Und dann habe ich überlegt, der einzige Gedanke in diesem Gottesdienst dann im Emmental war noch, wieso haben die vier Wesen alles übersät mit Augen? Habt ihr das schon mal überlegt? Also, sie sehen aus wie ein Löwe, wie ein Adler, wie ein Mensch, aber überall Augen. Nein, wir haben als Familie darüber geredet. Dann sind wir zum folgenden vorläufigen Schluss gekommen. Die vier Wesen sind ja nach beim Thron von Gott, bei seiner Gegenwart. Die wollen alles, was Gott macht. So wie er ist. Jede Handbewegung, die er macht. Jedes Wort, das er sagt, wollen die genau wahrnehmen. So gespannt sind sie. Sie haben so eine grosse Erwartung und wollen einfach staunen mit grossen Augen, oder? Mit grossen Augen staunen ab der Schönheit von Gott, ab der Weisheit von Gott und ab der Allmacht und Grösse und atemberaubende Schönheit, die er hat. Und dann habe ich gesagt, ja, so eins von diesen vier Wesen möchte ich auch sein. einfach staunen ab deiner Schönheit. Ab dem, was du tust. Und vor allem ab dem, was du bist. Zu warnen von Kreativität und von seiner Schönheit öffnet uns wie Türen. Hey, wir waren doch schon mal am Meer. Geht aus dieser Tür raus. Waget euch über die Schwelle von eurer Sicherheit und schaut in die Schönheit und in die Weite von Gottes Schöpfung und von seiner Gegenwart. Ja, das lehrt uns die Geschichte heute Morgen. Wir erleben Opposition. Und die ist so vielfältig, dass wir oft vielleicht das Wasser bis zum Hals haben, bis zur Nase. Aber ich möchte dir einfach Mut zusprechen. Der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Und nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Gar nichts. Weder zukünftiges, noch gegenwärtiges, noch vergangenes, noch irgendeine Kreatur, sagt der Apostel in Römer 8. Das ist Anbetung in Opposition. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Die Band kann vorkommen. Vielleicht, ja, hast du einfach so ein inneres Zerwürfnis, wo du einfach ablegen kannst am Kreuz und dich aufmachen und so durch die Tür durchgehen in die Weite, in die Freiheit von Gott. Und vielleicht gilt es einfach, in die Autorität reinzustehen und deinen wieder Sachen zu sagen, stopp, hört auf der Sorgegeister, weil der Freudemeister, Jesus, ist jetzt da. Also die Autorität auch warnen und leben. Und vielleicht geht es darum, einfach wie die vier Wesen vor dem Thronsaal einfach zu staunen und jetzt zu beschenken von dieser Schönheit von Gott. Die mögen und können, steht doch auf. Und dann beten wir, dann steigen wir noch in den zweiten Part von der Anbetung.